Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. 20 Jahre hat Tobias Schlegel prominent im Fernsehen vor der Kamera gestanden. Doch mit Ende 30 wollte er was Neues machen, was ganz anderes. Er ließ sich zum Notfallsanitäter ausbilden. Darüber hat er vor 3 Jahren seinen Debütroman geschrieben, Schockraum. Das Helfen und die Hilflosigkeit, Pflege und Macht, die Frage nach dem Wert des Lebens, all das treibt Tobias Schlegel seitdem um. Auch in seinem 2. Roman. Heute erscheint Strom im Piper Verlag. Tobias Schlegel ist live aus Hamburg zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie, Herr Schlegel.
Hallo, schönen guten Morgen.
Notfallsanitäter und Pflegepersonal, Sie kennen diesen Druck, den die Arbeit mit sich bringt, aus eigener Erfahrung, auch die Erschöpfung. Inwiefern sind diese Zustände die Takt- und Rhythmusgeber Ihrer Arbeit, also Ihrer Bücher? Von 0 auf 100 agieren zu können, überfordert und erschöpft zu sein.
Ich brauche das Schreiben. So einfach kann man das sagen. Das ist für mich eine Art Therapie, um bestimmte Dinge aus dem Kopf zu kriegen. All den Stress, all diese Schicksale, mit denen ich konfrontiert werde. Und es ist für mich eine Form der Verarbeitung.
Sie beschreiben das Körperliche bei der Rettung von Leben, bei der Pflege und auch die Anwesenheit des Todes sehr plastisch, sehr drastisch. Der Text selbst scheint irgendwie zu pulsieren und ich hatte so das Bild vor Augen, Sie sitzen da am Schreibtisch und neben Ihnen steht so ein großer medizinischer Überwachungscomputer, der den Puls für die Bücher vorgibt. Wann und wo schreiben Sie neben Ihrer doch ja sehr anstrengenden Arbeit?
Na, das ist für mich ein Gleichgewicht, das ich suche. Also tatsächlich habe ich mein Berufsleben so aufgeteilt in eine Hälfte Blaulichtwelt und eine Hälfte Schreiben und das funktioniert ganz gut, auch wenn es jetzt zum Abgabetermin so war, dass die beiden Welten dann doch sehr aufeinander geprallt sind und es dann doch hektisch wurde und Nachtschichten eingelegt werden mussten. Aber da können wir ja gleich noch drüber reden, über die Welt des Schreibens. Aber ich sitze wirklich an meinem Laptop, habe ein leeres Word-Dokument und in meinem Kopf agieren die Protagonisten miteinander. Und ich bin sozusagen Beobachter der Dinge, die in meinem Kopf passieren und schreibe das dann auf. Und das funktioniert bisher wunderbar.
Schriftsteller, Notfallsanitäter, Fernsehmoderator. Tobias Schlegel wird uns noch ausführlich von seinen 3 Seiten erzählen. Wer in den 90er Jahren Musikfernsehen geguckt hat, der kennt Tobias Schlegel. Er war eines der Gesichter von Viva. Mit 17 hat er dort angefangen, nebenbei die Schule fertig gemacht. Und das war der Anfang einer erfolgreichen Laufbahn im Fernsehen. Er hat das Kulturmagazin Aspekte moderiert, das Satiremagazin Extra 3, Dokus gedreht, war für den Grimme-Preis und den Prix Europa nominiert. 2016 hat er verkündet, sich aus dem Fernsehen zurückzuziehen, um Notfallsanitäter zu werden. Herr Schlegel, was war passiert? Wie kam es zu diesem Entschluss?
Ich glaube, ein Grund ist, dass ich schon so früh in dieses Business geworfen wurde mit 17 Jahren. Da bin ich ja noch parallel zur Schule gegangen und habe mein Abitur gemacht. Und ich habe immer damit gerechnet, dass es im nächsten Jahr aufhört. Das haben auch immer meine Eltern gesagt. Jung, bleib auf dem Boden, im nächsten Jahr ist es vorbei. Und es hat aber nicht aufgehört. Es wurde immer anspruchsvoller und eigentlich auch erfüllender. Trotzdem, so nach 15 Jahren, habe ich immer wieder eine Stimme im Kopf gehört. Und ich habe mich gefragt, während ich interessante Menschen interviewt habe, was macht Herr Schlegel eigentlich Interessantes? Und das war tatsächlich eine Frage, die immer lauter wurde und die konnte ich irgendwann nicht mehr ignorieren. Und auch wenn ich vollauf zufrieden war und Aspekte ist eine super Heimat im ZDF und ein schönes Kulturmagazin, aber es hat sich für mich so angefühlt, wie als hätte ich das Spiel der Moderation durchgespielt und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das das Einzige ist, was ich jetzt mache, bis ich in Rente gehe.
Aber warum gerade Notfallsanitäter? Also wie sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen inmitten eines Lebens in der Fernsehblase?
Na, ich wollte was akut Relevantes machen. Und was gibt es Relevanteres, als zwischen Leben und Tod zu agieren und Menschen zu helfen, ein Puzzlestück zu sein bei einer Lebensrettung? Das war für mich, glaube ich, ausschlaggebend. Ich hatte auch eine Liste, ich hatte andere Berufe noch, die ich im Visier hatte und sinnvoll betrachtet habe. Der Lehrer stand da auf dieser Liste, der Feuerwehrmann stand auf der Liste, der Bauer tatsächlich auch. und der Arzt. Und es war auch schon so ein bisschen so, dass ich immer mal als Jugendlicher auch mit dem Gedanken gespielt hatte, ach, die medizinische Welt, die ist schon sehr reizvoll. Aber als ich mich dann näher damit beschäftigt habe und diese Entscheidung habe ich ja auch erst mit Ende 30 gefällt, da hat mir das zu lange gedauert. Und der Notfallsanitäter kam gerade neu rein. Davor gab es den Rettungsassistenten, das waren nur 2 Jahre Ausbildung. Und es gab jetzt sozusagen ein neues Berufsbild, 3 Jahre mit Staatsexamen, mit Verantwortung, und man ist kleiner Chef auf dem Rettungswagen. Man darf medizinische Maßnahmen durchführen, und das hat sich sehr verlockend angehört. Und dann wollte ich das auch richtig machen. Ich wollte das mit dieser Radikalität machen. Ich wollte nicht nur nebenbei ein Ehrenamt machen, sondern ich wollte erstmal alles hinschmeißen und 100% diese Ausbildung machen und nichts anderes.
Hat man Sie sofort ernst genommen oder gab es auch Vorbehalte? Da kommt jetzt so ein Fernsehpromi, der sich wichtig macht, vielleicht PR-Gründe hat und das eigentlich gar nicht so richtig ernst meint.
Ja, also ich glaube, so die ersten Wochen, Monate musste ich viele überzeugen, dass ich das wirklich ernst meine und dass ich nicht wallraffartig einfach nur investigativ recherchieren will. Und dann gibt es die große Fernsehdoku über den Rettungsdienst.
Ja.
Nee, das musste ich sozusagen durch Leistung wettmachen. Und ich habe mich sehr angestrengt. Ich habe versucht, keine Fehler zu machen. Manchmal auch, das war dann auch manchmal zu anstrengend, dieser Angang. Aber ich wollte es allen recht machen und ich wollte jedem beweisen, das war so eine Art Druck, wie ernst ich das meine und dass ich das unbedingt will. Auch im privaten Umfeld. Also da musste ich auch meine Menschen, die mir nahestehen, überzeugen, insbesondere meine Eltern, die das auch erst nicht verstanden haben, dass ich so dieses gemachte Nest, dieses komfortable Nest, das ich mir erarbeitet habe beim ZDF, dass ich das einfach hinschmeiße und sage, ich bin jetzt nochmal Lehrling, ich mache mich nochmal klein und bekomme 800 € Ausbildungsgehalt pro Monat.
Hm. Sind Sie in der Ausbildung langsam herangeführt worden an all das, was da auf Sie zukommen würde und dann eben auch zukam, oder war das eher so ein Sprung ins kalte Wasser?
Das ist ein massiver Sprung ins kalte Wasser gewesen, weil man schon sehr früh mitfährt, auf einem Rettungswagen, dann als dritte Person. Und da ist man voll dabei und da weiß man nicht, was einen erwartet. Und das kann natürlich sofort ein großer Unfall auch sein oder eine Reanimation, die dann auch mal nicht gut ausgeht. Also man wird sofort mit der realen Welt konfrontiert.
Was für Einsätze gehören zu Ihrem Alltag?
Herzinfarkte, Schlaganfälle sind sozusagen sehr oft. Das sind so zeitkritische Einsätze, aber natürlich leider auch, und das muss man auch an dieser Stelle mal sagen, fährt man raus für Rückenschmerzen oder für Grippesymptomatik. Und dann fragt man sich oft, warum gehen diese Menschen nicht zum Hausarzt, und ist dann dementsprechend frustriert.
Hm. Wenn man jetzt von den ernsthaften Rufen, Notrufen ausgeht, gibt es da überhaupt sowas wie Routine oder ist jeder Einsatz ein neuer Ausnahmezustand?
Man weiß nicht, das ist ganz spannend, das finde ich auch literarisch fast spannend. Man öffnet Türen und tritt in eine Welt hinein und weiß nicht, was einen erwartet. Man kriegt ein Einsatzstichwort, starke Schmerzen beispielsweise oder Person bewusstlos. Man weiß aber nicht, ob die wirklich bewusstlos ist und was genau passiert ist. Also das ist immer eine Überraschung am Einsatzort und deshalb ist wirklich auch jeder Tag komplett anders.
Was waren für Sie besonders schwer zu verkraftende Einsätze?
Ja, damit wird man leider auch konfrontiert. Und das ist auch was einen sehr beschäftigt. Also, natürlich ist alles mit Kindern ganz schrecklich. Das geht einem sehr, sehr nah. Ich hatte zum Beispiel eine Reanimation von einem Kleinkind und die war dann frustran. Das heißt, Kind konnten wir nicht zurückholen. Und das war für mich beispielsweise sehr belastend, dabei zu sein, nichts mehr ausrichten zu können. Es gab keine richtige Erste Hilfe vor Ort. Also man war frustriert, dass man eigentlich medizinische Mittel hat, aber es funktionierte nichts mehr. Und das ist eben auch ein Punkt. Und da musste ich dann auch drüber schreiben, in Schockraum, das ist ja mein erster Roman gewesen, dass es sowas wie Supervision auch gar nicht gibt im Rettungsdienst. Also die muss man wirklich einfordern. Das heißt, dass man mit einem Profi, mit einem Psychotherapeuten über das ganz akut und sehr schnell spricht, was man da erlebt hat, damit sich auch ja keine posttraumatische Belastungsstörung einschleicht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das habe ich ja in Schockraum dann auch durchgespielt. Was wäre, wenn mir nicht geholfen worden wäre? Wie wäre mein Leben vor meinen Augen zerbröckelt, zerfallen? Wie wäre ich auch eine Gefahr geworden für die Patienten? Das wollte ich mal diesen düsteren Weg durchspielen, weil ich hatte das Glück, dass ein Kollege auf mich aufgepasst hat und für mich das Kriseninterventionsteam gerufen hat. Und die haben mit mir gesprochen und ein, zwei Wochen später konnte ich dann auch wieder arbeiten und habe auch wieder funktioniert. Aber ich bin... Ja. Seitdem sehr vorsichtig und sehr auf der Hut, dass man sich absolut um die eigene Psyche kümmern muss und dass man eben nicht zu viele Schichten macht. Ich bin ja gleichzeitig auch jetzt, habe ich eine Weiterqualifizierung gemacht, ich habe da das Kriseninterventionsteam kennengelernt. Die kümmern sich um Betroffene, um die Psyche der Betroffenen in dramatischen Situationen. Und ich bin jetzt auch nach einem Jahr Qualifizierung Teil dieses Kriseninterventionsteams geworden. Und das tut sehr gut. Und das ist natürlich auch emotional belastend, bei dramatischen Situationen dabei zu sein. Beispielsweise bei Todesbenachrichtigungen bin ich dabei. Die Polizei geht mit mir und einer Kollegin oder einem Kollegen dann in die Häuslichkeit, spricht die schreckliche Nachricht aus, verschwindet dann nach ein paar Minuten und wir bleiben aber da. Wir bleiben bei den Betroffenen, wir bleiben bei den Angehörigen.
Ja, und unter Umständen ist die tote Person noch in der Wohnung.
Unter Umständen ist die Person noch in der Wohnung und dann sind wir teilweise stundenlang da und versuchen auch noch, das so zu bewerkstelligen, dass man sich eventuell noch würdevoll verabschieden kann, weil das Begreifen ganz, ganz wichtig ist. Es hat ja auch was mit Greifen zu tun, dass man die Person eventuell nochmal anfassen kann, bevor sie dann abgeholt wird. Und das unterstützen wir sehr. Und die Arbeit mache ich mittlerweile auch. Und da ist es wirklich so, dass als letzten Gedanken dazu, dass wir gar nicht so viele Schichten machen sollen, weil es halt sehr belastend ist.
Tobias Schlegel im Deutschlandfunk Kultur. Wer persönlich schon mal mit dem Thema Pflege zu tun hatte, darauf angewiesen ist, gepflegt zu werden oder für nahe Menschen Pflege zu organisieren, den wird auch das neue Buch von Tobias Schlegel sofort packen. Strom heißt es, erscheint heute im Piper Verlag. Herr Schlegel, für wen haben Sie dieses Buch eigentlich geschrieben? Für Patienten, für Angehörige oder für Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Für alle. Es geht um den, also im Kern ging es mir um den Wert des Lebens und die große Frage, ist ein Leben mit einer schweren Erkrankung, wie beispielsweise Demenz, noch lebenswert und dürfen wir von außen über uns überhaupt das beurteilen und uns anmaßen, das beurteilen zu dürfen? Das war für mich die Kernfrage und ich habe in meiner Ausbildung zum Notfallsanitäter habe ich 720 Stunden auch im Krankenhaus gearbeitet. Ich bin so durch jede Station gelaufen und ich wollte dieses Schlaglicht auf die Demenzstation werfen, weil ich da am meisten erlebt habe, die berührendsten Momente mit meinen Patienten hatte und mich dieses Thema Wert des Lebens so sehr interessiert hat und ich auch wieder in diesem Roman die düstere Variante durchspiele. Was wäre gewesen, wenn ich auf dieser Demenzstation einem Pfleger begegnet wäre, der Patienten umbringt, um sie dann retten zu können, der Patienten das Leben nimmt. Und das ist das Fiktionale, das aber natürlich auf wahren Begebenheiten beruht.
Bleiben wir kurz noch bei der Beobachtung der Patienten. Sie beschreiben die Menschen auf der Demenzstation mit sehr viel Humor, mit einer großen Liebenswürdigkeit. Also es gibt Spitznamen, es gibt Scherze. Selbst wenn jemand gerade wieder in einer vollkommen unwürdigen Situation eigentlich ist, können Sie das irgendwie auffangen? Ist das ein Wesenszug, den Sie als Pflegender tatsächlich hatten? Haben Sie diese Fähigkeit?
Das Wichtigste ist Empathie und ich glaube, das habe ich und das habe ich auch bei ganz vielen Pflegekräften vor Ort erlebt. Das war wirklich herrlich. Also man stellt sich das natürlich bedrückend und furchtbar vor. Da gibt es natürlich diese dunklen Momente auch auf der Demenzstation. Aber es gibt auch total skurrile und lebensbejahende Momente und das wollte ich auch zeigen. Bei all der Düsternis ist da noch ein Lebensfunke da und selbst mit so einer schweren Erkrankung wie Demenz haben die Leute Momente, in denen sie das Leben komplett genießen können. Und das Schöne an diesen Patienten auf so einer Demenzstation einer großen Klinik ist, die sind sehr echt. Die haben keine Maske, das funktioniert auch nicht mehr vom Verstand her, sondern man weiß, was sie fühlen. Und ich hatte viele Momente, die mich sehr berührt haben, in denen Patienten glücklich waren. Und
erzählen Sie einen Moment.
Also zum Beispiel, der Klassiker war immer der Mittwoch, da kam der Mann mit dem Schifferklavier vorbei. Da wurde Musik gemacht. Und Patienten, die nicht mehr richtig kommunizieren konnten, die nicht mehr geredet haben, sind plötzlich aufgeblüht. Und das war so schön zu sehen. Da wurden natürlich Klassiker gespielt, Hamburger Klassiker, wie auf der Reeperbahn nachts um 12:30 oder das Herz von St. Pauli. Und die konnten den Text von vorne bis hinten mitsingen und das laut Hals. Und das habe ich gesehen und das hat mich sehr, sehr berührt und angefasst, dass es bei dieser schrecklichen Erkrankung noch diese besonderen Momente gibt.
Sie haben aber eben nicht nur die Patienten studiert, sondern auch das Pflegepersonal. Da gibt es den Pfleger Frank, den Sie beschreiben im Roman. Mhm. Der rennt von Patientin zu Patient, wird dabei an seine Grenzen gebracht. Er erlebt die Arbeit als Irrenhaus. Er denkt, wenn das so weitergeht, dreht er selbst bald durch. Und als dann eine Frau, kaum dass er sie versorgt hat und aus dem Zimmer geht, schreit, aua, Hilfe, da schreiben Sie, nur wenige Handgriffe und sie würde lernen, was es wirklich heißt, Hilfe zu brauchen. Da denkt man unweigerlich an den Fall des Pflegers Nils Högel, der in den 2000er Jahren 85 Patienten umgebracht hat und zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.
In den Fall habe ich mich auch rein recherchiert, aber mein Protagonist, der ja ein Protagonist nur ist von dreien, mein Protagonist Frank, dieser Todespfleger in meinem Roman, ist nicht Nils Högel. Wenn man sich in diese Thematik rein recherchiert, dann merkt man leider, dass diese Taten weltweit immer noch passieren und begangen werden. Also allein im deutschsprachigen Raum gab es seit 1970 10 aufgedeckte Tötungsserien. Und das hat mich sehr schockiert. Und ich bin da reingegangen in diese Materie und habe mich natürlich auch gefragt, woran liegt das, dass das immer noch vorkommt. Und meine Figur Frank steht sozusagen stellvertretend für alle Pfleger und Pflegerinnen, die zu Tätern werden.
Der stellt sich ja am Ende hin und sagt, er habe die Patientin erlöst mit einem Medikament. Also alle anderen würden selbstverständlich von Mord sprechen. Haben Sie gezögert, das zu schreiben? Also das könnte Patientinnen und Patienten ja echt auch Angst machen.
Aber so ist auch die Realität. Also da überholt die Realität die Fiktion. Viele, die solche die zum Täter geworden sind, so rum, haben oft diesen Aspekt des Mitleids erwähnt. Das heißt, dass man sagt, man hat die Taten aus Mitleid begangen. Aber das ist ja alles andere als Mitleid. Also Mitleid bedeutet, dass man das Leid des anderen tragen kann. Das ist aber hier überhaupt nicht der Fall, sondern man will sich als Pflegekraft einfach von dem Leid, das man da tagtäglich ertragen muss, selbst erlösen. Und das ist was sehr Egoistisches. Aber das kommt vor und das will ich benennen. Und ich war ja selbst schockiert, dass ich das lesen musste, dass das in der Realität passiert ist. Natürlich ist das bei mir extrem verdichtet und ist auch fiktional da einiges dazugekommen. Weil ich habe ja Gott sei Dank bei mir auf der Demenzstation keinen Frank getroffen. Aber das, was ich gelesen habe, war, das hat mich doch sehr beschäftigt. Und das ist dann so eine ganz ungesunde Mischung aus diesem Mitleidsaspekt und dass man unbedingt Anerkennung braucht, wie eine Droge. Das war zum Beispiel bei Högel der Fall, dass der nach Wertschätzung gelächzt hat und diese Anerkennung brauchte, indem er die Patienten dann wieder reanimiert hat und ins Leben teilweise zurückgeholt hat. Das sind sehr egoistische und schreckliche Taten gewesen, aber die finden immer noch weltweit statt. Mhm. Und das wollte ich thematisieren. Das ist ein heikles Thema, aber das gehört definitiv in die Öffentlichkeit.
Sie hätten darüber ein Sachbuch schreiben können, wählen aber die Form des Romans. Ist der Roman bei so heiklen Aspekten irgendwie auch so eine Art Sicherheitsweste?
Also ich habe so einen Pfleger ja nicht erlebt. Deshalb musste ich das fiktionalisieren. Und in einem Roman kann ich eine viel größere Emotionalität erzeugen, dass man mit den Figuren, mit den Protagonisten mitfiebert. Und dafür kann ich dann auch gleichzeitig sorgen, dass das vielleicht auch Verständnis kreiert wird, Verständnis für Pflegekräfte, was die tagtäglich erleben. Und ich habe auch viele Gespräche mit Pflegekräften geführt. Die können, also Frank ist ja bei mir auch so eine Art mysteriöse Figur, der wird ja auch nicht auserzählt. Also man kann nicht komplett psychologisch dahinter kommen, warum er diese Taten begeht. Aber ich habe viele Pflegekräfte gehört, die mir gesagt haben, sie können ihn teilweise verstehen, diesen Frank. Bis zu einem gewissen Schritt. Sie gehen natürlich nicht den Schritt, dass sie da eine Tat begehen, aber sie können das Denken verstehen, dass diese dauerhafte Konfrontation mit Leid, Tod und Schicksal etwas mit einem macht und ja, auch eine ungesunde Mischung ist.
Tobias Schlegel. Im Anschluss an seine Ausbildung als Notfallsanitäter war Tobias Schlegel im Frühjahr 2021, also es ist noch nicht so lange her, für einige Wochen auf dem Seenotrettungsschiff CI-4 auf dem Mittelmeer unterwegs. Diesmal ging es darum, schiffbrüchige Geflüchtete zu retten. Auch darüber hat er ein Buch geschrieben, Seenotrettung. Wieder eine neue Herausforderung, Herr Schlegel, eine Steigerung der Extremsituation. Warum haben Sie sich dafür beworben?
Weil die Situation im Mittelmeer mich schon sehr lange anfasst und weil man immer so eine Hilflosigkeit dem gegenüber spürt und ich ja dann plötzlich eine Funktion hatte. Ich war Notfallsanitäter und Notfallsanitäter werden definitiv gebraucht. Und für mich war aber wichtig, dass ich vorab im Beruf noch Erfahrung sammle, weil ich wusste, das wird eine Extremsituation, das wird dann sozusagen ein Massenanfall von Verletzten. Viele müssen sehr schnell behandelt werden, es muss Triage durchgeführt werden, indem man ganz schnell bewertet, wer braucht medizinische Versorgung. Also wir waren auch nur zu dritt auf diesem Schiff. Eine Krankenschwester, ein Notfallsanitäter, diese Position hatte ich dann inne, und ein Arzt.
An der Küste vor Libyen?
An der Küste im internationalen Gewässer vor Libyen sind wir entlang gefahren, haben Boote gefunden, haben über Alarmphone, das ist eine NGO, auch Koordinaten bekommen und haben tatsächlich Menschen aufgelesen, die in Booten waren, voll mit Wasser. Wir haben Menschen gefunden, die schon im Wasser waren und auch nicht schwimmen konnten. Also da ging es wirklich um Sekunden. Und wir wurden auch zurückgedrängt von der libyschen Küstenwache. Da gab es dann auch ein sehr gefährliches Scharmützel, so beschreibe ich das mal, in internationalen Gewässern. Da hat uns wahrscheinlich die deutsche Flagge an unserem Schiff gerettet, dass es da nicht zu Übergriffen gekommen ist. Und wir haben aber letzten Endes, haben wir 408 Menschen in Sicherheit bringen können und keinen verloren, keiner ist verstorben, und das war ein sehr großes Glück, dabei sein zu können, auch wenn man natürlich weiß, der Weg dieser Menschen, die man nach Europa gebracht hat, der wird noch ein sehr harter sein.
Auf der einen Seite sind Sie von Palermos Bürgermeister als Ehrenbürger ausgezeichnet worden. Auf der anderen Seite haben Sie wie viele SeenotretterInnen in den sozialen Medien viele Anfeindungen bekommen. In welcher Form?
Übelste Beschimpfungen. Also da können Sie sich, was Ihre Fantasie angeht, alles ausmalen. Es gibt Menschen, die das nicht verstehen und die eventuell auch Angst haben vor einer Masse, die da auf uns zukommt. Das ist ja auch eine ganz aktuelle Situation. Aber wenn man sich die einzelnen Geschichten anhört, ist es wirklich verständlich, dass Menschen sich auf den Weg machen, das ist die pure Verzweiflung. Und ich habe Geschichten gehört von schwangeren Frauen, die gesagt haben, ich sterbe lieber im Meer, ich gebe mein Baby lieber dem Meer, als in Libyen weiter gefoltert zu werden. Und wenn wir da die einzelnen Geschichten hören, die so tragisch sind, die tragischer nicht sein können, dann muss man diesen Menschen helfen. Und ich bin eh bei jeglicher politischen Diskussion, finde ich, müsste der kleinste gemeinsame menschliche Nenner sein, dass man Menschen, die in Notsituationen sind, dass man denen hilft. Ich bin Notfallsanitäter, ich frage da nicht lang, ich helfe einfach Menschen in Notsituationen. Und eine politische Lösung muss da natürlich mittel- bzw. langfristig erarbeitet werden. Aber solange das jetzt gerade passiert, solange da Menschen immer noch im Mittelmeer ertrinken, muss da jemand da sein und sich um sie kümmern. Hm. Und das können nicht nur die NGOs machen. Das braucht eine staatliche Seenotrettung. Aber die gibt es nicht. Europa schaut zu.
Und doch habe ich den Eindruck, Sie sind eben nicht nur Notfallsanitäter. Ihre Arbeit wird Schritt für Schritt immer politischer.
Zwangsläufig.
Ja.
ja, aber also unabhängig von dem, dem Engagement, finde ich das, was ich im Schreiben suche, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, das finde ich auch ganz spannend, will ich ja auch einfach gute Geschichten erzählen, spannende, dramatische Geschichten erzählen, die vielleicht zwischen den Zeilen was Politisches haben oder ein Thema in die Öffentlichkeit bringen. Dann kann ich die in Interviews thematisieren, diese Themen, und für Öffentlichkeit sorgen, damit irgendwie ein Druck entsteht, dass sich vielleicht mal politisch was verändert. Aber, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich schreibe auch einfach gerne eine schöne, spannende, dramatische Geschichte, die Menschen einfach packt. Also ich schreibe das, was ich selbst gerne lese.
Wobei das nicht, über die Seenotrettung ist ja ein Sachbuch.
Das stimmt, aber es ist auch sehr persönlich und emotionalisiert über mein Tagebuch, das ich da sozusagen veröffentlicht habe. Ich habe auch kurz überlegt, ob man das fiktionalisieren kann, aber dann wurde mir klar, das geht gar nicht anders. Das muss man personalisieren, das muss all meine intimsten Gedanken beinhalten, auch Fehler, die ich vor Ort gemacht habe. Da muss man ganz ehrlich sein, und ich glaube, nur so kann man jemandem folgen. Also es war gar nicht möglich, das zu fiktionalisieren.
Es wird Sie freuen, dass heute die Nachricht kam, dass der alternative Nobelpreis an die Organisation SOS Mediterranee geht.
Oh ja, es ist eine ganz, ganz wichtige Organisation. Es gibt noch ganz viele andere NGOs, die sich da engagieren, aber es tut so gut, dass dieses Thema dadurch in den Mittelpunkt gerückt wird. Wenigstens für 24 Stunden.
Inzwischen teilt sich Tobias Schlegel, haben wir gehört, sein Arbeitsleben auf. So richtig kann ich mir das noch nicht vorstellen. Zwischen Fernsehformaten, Podcasts, dem Einsatz als Notfallsanitäter. Wie ist das? Steht da im Kalender Montag, Dienstag Rettungswagen, Donnerstag, Freitag NDR, Studio 1, Samstag, Sonntag Schreibtisch?
Na, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Ich glaube, wenn man es auf den Punkt bringen will, vereinfacht, können Sie sich das so vorstellen: eine Woche Blaulicht, eine Woche Schreiben. Es ist auch wirklich reduziert jetzt erstmal auf dieses Schreiben. Also im Moment darf ich rausgehen mit diesem Buch, mit dem Roman Strom, und Interviews geben, und werde auch auf kleine Lesereise gehen. Das ist natürlich dann auch was anderes. Das ist ein Ausnahmezustand jetzt gerade. Aber in der Regel ist das Buch so entstanden über anderthalb Jahre, dass man wochenweise, alle zwei Wochen, eine komplette Woche daran gearbeitet hat.
Mhm.
Müssen Sie sich, ja, ist eine Woche so, andere Woche so. Also es ist wirklich, ich strebe dieses Gleichgewicht an.
Und haben sich die medialen Angebote eigentlich durch Ihr Engagement im Rettungsdienst, im Pflegebereich verändert? Also vielleicht thematisch immer mehr miteinander verbunden?
Ja, das ist ja das Schöne, dass diese Welten, also eigentlich sind die Welten ja komplett weit auseinander. Die Blaulichtwelt mit ihrem zeitkritischen Engagement, also da kommt es auf jede Sekunde an, und das Schreiben, das ja so eine Art Zeitlosigkeit hat. Aber das Schöne ist ja bei mir, dass ich diese Blaulichtwelt verarbeite in meinem Schreiben, und deshalb gibt es definitiv Berührungspunkte und immer wieder Anfragen, als Sprecher irgendwo aufzutreten. Das mache ich aber sehr reduziert und sehr, sehr ausgewählt, damit das nicht beliebig wirkt. Also dieses Berühren gefällt mir aber sehr, dieser beiden Welten.
Ich habe gelesen, Sie sind zum Beispiel oder waren Host für Gesundheitsthemen für den YouTube-Kanal des ZDF-Magazins Frontal.
Genau, das mache ich auch noch.
Was
ein bisschen.
Machen Sie da?
Aber naja, da gibt es dann ausgewählte Themen aus dem Gesundheitsbereich, beispielsweise der Flexit wird betrachtet. 10 Minuten lang gibt es da Hintergrundmaterial und Fakten dazu, und
was
ich präsentiere
ist der Flexit?
Flexit bedeutet, dass viele Pflegekräfte leider aus diesem Beruf wieder aussteigen und das nach ein paar Jahren schon. Und da haben wir natürlich drüber gesprochen, warum ist das so, was muss ich akut ändern in der Pflege? Und das ist natürlich dann auch mein Thema, weil ich diese Welt kenne und deshalb gebe ich da auch gerne mein Gesicht insofern her, dass ich diese Themen dann auch mal präsentiere. Aber das ist wirklich in einer sehr niedrigen Dosis. Das ist zum Beispiel eine Arbeit von einer Woche beispielsweise. Aber während ich dieses Buch jetzt anderthalb Jahre geschrieben habe, habe ich so gut wie alles abgesagt. Also da brauchte ich auch Ruhe. Das habe ich absolut ernst genommen und da habe ich wahnsinnig viel Lebenszeit investiert.
Sie erleben viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, die drauf und dran sind, das Handtuch zu schmeißen oder das auch wirklich tun, die frustriert sind, desillusioniert. Fertig einfach. Warum sind Sie das nicht?
Weil ich das Privileg habe, reduzieren zu können. Und es ist auch für mich die einzige Form, um mich selbst zu schützen, um meine Psyche zu schützen, dass ich nicht Vollzeit arbeite. Das geht einfach nicht. Also würde ich das jetzt machen, unabhängig vom Schreiben, wäre ich in 2 Jahren ausgebrannt. So hart ist das wirklich. Und die Strukturen sind so hart in der Pflege. Und allein im Rettungsdienst ist die Verweildauer ja auch nochmal viel geringer. Da habe ich jetzt eigentlich schon nach den 6, 7 Jahren das Level erreicht, dass das schon verwunderlich ist, dass ich das noch mache. Also da gibt es ganz andere Kollegen, die viel schneller wieder verschwinden. Und das ist so, also so in der Mischung ist es auch nur möglich für mich gesundheitlich, das durchzustehen und das auch nachhaltiger und langfristig zu machen und auszuüben, weil mir das eben wichtig ist. Aber durch diese Kombination ist es möglich.
Ist natürlich unheimlich privilegiert. Was halten Sie denn für gesund im Bereich Notfallsanitäter zum Beispiel? Wie oft soll man das machen im Monat?
Das ist, also das muss jeder leider für sich entscheiden, weil es natürlich eine persönliche Resilienz gibt. Das heißt, wie sehr man bestimmte Dinge ab kann. Ich habe gemerkt, dass ich schon mal gebrochen wurde und bin da jetzt ein bisschen vorsichtiger und mache da nicht allzu viel und kombiniere das ja auch mit dem Kriseninterventionsteam, mit der psychologischen Ersten Hilfe. Das ist für mich eine wahnsinnige super Kombination, medizinische Erste Hilfe leisten zu können und auch gleichzeitig Erste Hilfe für die Seele. Da kann man nichts vorschreiben. Da muss jeder leider auf sich aufpassen. Aber das System, die Strukturen sind leider so, dass man nicht auf sich aufpassen kann. Man kommt ja zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder kurz auf die Demenzstation gehen, man kommt überhaupt nicht hinterher, alle Patienten würdig zu pflegen und hat immer dieses Gefühl, wenn man aus den Schichten geht, es war nicht genug. Und wenn man sich schon nicht um die Patienten kümmern kann, dann kann man sich erst recht nicht um sich selbst kümmern, weil man keine Kraft mehr hat, weil man keine Zeit mehr hat. Und das ist ja auch ein Punkt, also wir haben ja eben gesprochen von diesen Welten, die sich berühren und da gebe ich dann was zurück, weil ich ja weiß, ich habe diese privilegierte Position, aber dann kann ich doch wenigstens der sein, der den Mund aufmacht, der Themen in die Öffentlichkeit bringt und der zum Beispiel sagt, so geht das nicht weiter. Beispielsweise, dass Pflegekräfte in der Regel keine wirkliche Supervision bekommen. Das heißt, dass sie das verarbeiten können, sofort in einem kleinen Kreis mit einem Profi, also Psychotherapeuten, dass man darüber spricht, was man erlebt. Diese ganzen Schicksale, Leid, Tod, das macht ja was mit einem. Nee. Und das gibt es in dieser Struktur, Krankenhaus, ist das nicht vorgesehen.
Wir könnten jetzt einmal mehr fordern, was getan werden müsste. Aber sehen Sie denn auch ganz konkret, was sofort getan werden könnte?
Na, das könnte ja sofort umgesetzt werden. Also, dass es einmal monatlich eine Runde gibt im kleinen Kreis, dass die Pflegekräfte darüber reden können, was sie erlebt haben. Und das muss natürlich dann auch Arbeitszeit sein. Das wäre etwas, was ganz leicht umzusetzen wäre. Also wir müssen nicht reden von den großen Problemen in der Pflege, dass wir viel mehr Menschen pro Schicht brauchen. Aber ich glaube, wenn Pflegekräfte, die jetzt bereits arbeiten oder jetzt die Ausbildung machen, wenn die das Gefühl haben, der Arbeitgeber kümmert sich um einen und kümmert sich auch um die Psyche, dann kann ich Ihnen sagen, werden die wahrscheinlich auch länger bleiben. Und das ist ja ein großes Problem, dass die ganz schnell wieder weg sind. Und das ist natürlich auch ein ungesunder Nährboden. Und da kommen wir zurück zu dem Roman Strom. Warum ist Frank, der zum Täter wird, der der Patienten an den Rand des Todes spritzt. Warum ist der so geworden, wie er ist? Also Supervision gibt es da nicht. Der wird allein gelassen. Der hat keine Möglichkeit, über das Erlebte zu sprechen. Und das ist natürlich, diese Struktur ist, beziehungsweise sie kann ein ungesunder Nährboden sein für Pflegekräfte, die eh schon psychisch labil sind und eine Vorbelastung haben, die so reinkommen in den Job wie Frank. Das ist nicht nur, sind nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern da gab es schon eine Vorbelastung. Das ist mir wichtig zu sagen. Aber wenn jemand mit so einer Psyche labil und narzisstisch ist und gleichzeitig in so einer Struktur, wie sie im Krankenhaus vorherrscht, plötzlich arbeitet, dann kann das ein ganz ungesunder Nährboden sein. Mhm. Und dann kann das auch Patienten gefährden. Und das sehen wir leider immer wieder in der Realität.
Tobias Schlegel, all das, was Sie uns erzählt haben, klingt nach einem ziemlich ruhelosen Leben. Also immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Als Fernsehmoderator mit 17, 18, 19, 20 sind Sie schnell in die Medienwelt reingewachsen. Mit Ende 30 haben Sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sind Notfallsanitäter geworden. Und jetzt schreiben Sie eben Bücher darüber auch, bekommen erneut sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit. Ich glaube, man kann schon sagen, dass man Sie als Held wahrnimmt. Wie können Sie denn das mit all denen, die keine Stimme haben, teilen?
Also Held ist mir, das ist mir ein Begriff, den weiß ich erstmal von mir. Das ist sehr nett, dass Sie das sagen, aber so würde ich mich nicht selbst bezeichnen. Sagen wir mal, ich bin jemand, der sehr engagiert ist. Ich kann das teilen mit den Menschen, die keine Stimme haben, indem ich eben wie ein Klassensprecher nach vorne gehe und für die Stimme erhebe. So sehe ich das. So sehe ich meine Position. Und ich bekomme Gott sei Dank auch, ich habe ja diesen Schritt gewagt bei Schockraum, dass ich plötzlich in die Öffentlichkeit gehe und über Arbeitsbedingungen spreche. Damals noch Rettungsdienst, jetzt Pflege. Und hatte auch ein bisschen Angst, ob ich die Unterstützung bekomme, ob die Leute das gut finden, die in diesem Bereich arbeiten, oder ob die dieses Gefühl haben, da drängt sich einer in die Öffentlichkeit. Aber ich hoffe, ich habe das so gemacht und so demütig auch, dass die da hinter mir stehen, und diese Nachrichten bekomme ich. Also ich bekomme aus Pflege- und Rettungsdienst viele Meldungen, dass sie das gut finden, was ich mache, und das ermuntert mich natürlich weiterzumachen.
Haben Sie sich denn was vorgenommen, was als nächstes kommen könnte?
Ach, wissen Sie, das ist, also ich bin erstmal sehr glücklich, ich lebe im Moment. Das ist ja das, wir haben jetzt über schreckliche Sachen gesprochen, aber also auch in diesem Roman gibt es ja ganz viele lebensbejahende Momente, und ich sehe diesen Job als auch sehr beglückend an. Ich kämpfe nur immer gegen diese Struktur. Wäre diese Struktur nicht da, könnte ich diesen Job jedem zu 100% empfehlen, aber so kann ich das nicht. Und so müssen diese Missstände erstmal öffentlich gemacht werden. Aber das Schöne ist, wenn man in diesem Bereich agiert und mit Tod konfrontiert wird, das ist natürlich erstmal schrecklich, aber man zieht etwas Positives für sich daraus. Also bei mir ist es jedenfalls so, ich lebe viel intensiver, ich lebe jetzt, ich lebe im Moment, und ich weiß, dass alles ganz schnell vorbei sein kann. Das macht mir aber keine Angst, sondern das bringt mich dazu, das Leben jetzt gerade mehr genießen zu können. Und das ist ein ganz wunderbares Gefühl, und deshalb schiebe ich auch nichts in die ferne Zukunft und mache jetzt auch mal keine Pläne. Ich weiß, dass ich auf kleine Lesereise gehe mit meinem Roman und den endlich mal vorstellen will, den Kontakt haben will, auch wenn es nur 20, 30 Leute sind, die vielleicht da auftauchen werden.
Ich glaube, da kommen mehr in Lüneburg, Berlin, Pfaffenhofen und Göttingen.
Vielleicht, aber ich suche den Kontakt. Das konnte ich ja mit meinen Werken davor überhaupt nicht aufgrund von Corona. Und das ist jetzt was ganz Spannendes, dass ich so der Handlungsreisende bin mit meinem Köfferchen. Ich habe das Buch dabei und werde das jetzt erstmal die nächsten Wochen den Menschen vorstellen. Und ich habe auch schon etwas gemerkt, es hat sich was getan, weil ich habe beispielsweise am Montag hatte ich ja Premiere hier in Hamburg beim Haberfront Festival, beim Literaturfestival, und es kommen jetzt ganz viele Menschen auf mich zu, und ich bekomme auch viele Nachrichten zum Thema Demenz, dass die das großartig finden, dass ich dieses Thema in die Öffentlichkeit bringe, aber womit ich völlig am Anfang jetzt auch leicht überfordert war, ist die Tatsache, dass mir jeder sofort seine erschütternde Demenzgeschichte erzählt. Mhm. Ich werde sozusagen als Vertrauensperson da plötzlich wahrgenommen, was ja auch was total Schönes ist, höre aber plötzlich ganz dramatische Geschichten, weil dieses Thema ist ja auch noch ein Tabu in dieser Gesellschaft, da wird viel zu wenig drüber geredet. Und die Menschen vertrauen mir wirklich ihre intimsten Geschichten gerade an, über ihre Eltern, die an Demenz erkrankt sind, über das, was sie da erlebt haben. Also jeder hat, scheint so einen Bezug zu haben zu diesem Thema und das ist natürlich schön, aber damit werde ich jetzt auch umgehen lernen müssen.
Wer weiß, was sich daraus für ein neues Projekt ergibt. Ich möchte noch mal erwähnen, die Bücher von Tobias Schlegel sind allesamt im Piper Verlag erschienen und ich danke Ihnen sehr, Herr Schlegel, für dieses Gespräch.
Oh ja, das gebe ich zurück. Hat es Ihnen denn gefallen? Sie haben es ja hoffentlich gelesen.
Ja, Strom. Klar, na Logo.